Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ja, wenn das eigene Kind plötzlich damit anfängt, dich anzuschreien, zu beißen, zu kratzen oder aber nicht nur dich, sondern vielleicht auch Geschwisterkinder oder, das ist meist mit sehr viel Scham behaftet, in der Krippe oder Kita anfängt mit Beißen, Schreien, Kratzen, Hauen, dann ist das ganz schön herausfordernd als Elternteil. Und wie man damit umgehen kann, darüber spreche ich heute mit Lea Wedewart vom Kita-Podcast und ich bin echt gespannt, was Lea uns heute hier an pädagogischen Hintergründen, Tipps und Tricks mit auf den Weg gibt und würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören dieser Podcast-Folge. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema Beißen, Schreien, Kratzen. Wie reagiere ich bei herausforderndem Verhalten des Kindes? Und heute haben wir mal wieder eine Expertin bei uns im Podcast-Studio zu Gast. Es ist Lea Wedewart. Sie ist Kindheitspädagogin, selber Mama und hat den Kita-Podcast. Die ein oder anderen von euch HörerInnen werden ihn wahrscheinlich sehr, sehr gut kennen. Sie bezieht sich auf achtsame, gewaltfreie und bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern, bespricht viel die Beziehungsqualität zwischen Fachkräften und Kindern, informiert, gibt Impulse. Also wir haben mit Lea hier heute jemanden vor Ort, der ganz viel zu diesem super spannenden Thema beitragen kann. Liebe Lea, herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir haben es eingangs jetzt schon gehört. Beißen, schreien, kratzen, irgendwann geht es auf einmal los. Man wundert sich, das Kleinkind fängt an zu beißen oder das Baby schreit plötzlich, wenn es sich mitteilen möchte. Warum ist das so? Was würdest du sagen, was sind die Hintergründe dieses Verhaltens?
Na, erstmal ist Beißen, Kratzen, Hauen ein Ausdruck einer, also eine Kommunikationsart. Also ich möchte mich mitteilen, ich möchte sagen, was ich brauche. Und je nach Alter, das ist schon sehr relevant, ist das eben nur die einzige Form, die dann in dem Moment zur Verfügung steht, um vielleicht zu sagen, mir ist das jetzt gerade alles zu viel oder ich brauche Ruhe oder das ist mir zu nah oder ich ärgere mich über etwas. Also es ist eine Form der Kommunikation, die bei Kleinkindern völlig normal sein kann.
Das ist ja auch immer eine Frage, wie man diesen Begriff herausforderndes Verhalten für sich aus Elternsicht oder auch aus Fachkraftsicht definiert. Aber was würdest du sagen? Muss das immer zwingend herausforderndes Verhalten sein?
Ja, es ist sozusagen Verhalten, das uns herausfordert. Also deswegen, ja, natürlich ist das ein Verhalten, was uns herausfordert. Ich finde, das ist wichtig in der Formulierung, weil wenn wir sagen, das ist herausforderndes Verhalten, dann sagen wir, das Kind ist so und das ist vielleicht falsch. Wenn wir jedoch sagen, das ist ein Verhalten, was uns herausfordert, dann schauen wir gleich ganz anders drauf. Und natürlich fordert es uns heraus, weil in dem Moment ganz viel im inneren Dialog passiert mit uns Erwachsenen, mit uns Eltern, dass wir nämlich sagen, oh je, mein Kind ist vielleicht nicht normal, ne? Also es kommen ganz viele Ängste hoch, mein Kind ist falsch erzogen, mein Kind, was da alles für innere Glaubenssätze hochkommen können, mein Kind ist irgendwie schräg in der Entwicklung und ich muss ganz viel machen und da entsteht unglaublich schnell eine Reihe an Gefühlen bei uns Erwachsenen. Angst, dass das Kind sich nicht richtig entwickelt, Angst, dass es vielleicht von anderen schräg angeschaut wird und dann kommt dann eben auch die Scham dazu. Und wenn die Scham mit im Spiel ist, dann sind wir sehr schnell auch im Selbstzweifel und das ist das, was viele, viele Eltern total plagt. Von dem her finde ich es wichtig zu sagen, ja, wir dürfen das ruhig auch so benennen, dass uns das herausfordert. Die Frage ist ja letztlich, suche ich den Fehler beim Kind? Oder sage ich, ja, okay, ich bin herausgefordert, ich nehme die Scham wahr, wenn mein Kind andere beißt. Das ist einfach unglaublich beschämend. Wir schämen uns, wir wollen nicht, dass das Kind ein anderes Kind beißt, so. Und sagen, ja, das fordert uns heraus. Und eigentlich ist es dann die Aufgabe von uns Erwachsenen, mit uns selber in Kontakt zu gehen und das für uns zu reflektieren. Und trotzdem versuchen, liebevoll den Blick auf das Kind zu richten und zu sagen, du kannst das gerade gar nicht anders ausdrücken.
Ja, ich finde, da hast du gerade was ganz, ganz Wichtiges benannt in diesem großen Thema, weil das sofort die Sichtweise verändert eben. Ein Verhalten, was mich als Elternteil herausfordert und eben nicht die Sichtweise mit dem Kind ist, was nicht in Ordnung. Und das Thema Scham, weil ich glaube, das ist einfach so ein großer Teil dieses Themas. Also finde ich gut, dass du das gerade nochmal so rausgestellt hast, damit wir in dieser Folge auch wissen, wo ist eigentlich der Fokus beim Beißen, Schreien oder Kratzen? Und was ich mich jetzt auch sofort gefragt habe, wie kann ich denn praktisch darauf reagieren, auf ein Verhalten, was mich als Elternteil herausfordert? Vor allen Dingen, wenn es jetzt zu Hause erstmal passiert. Hast du da konkrete Beispiele?
Ich glaube, in dem Moment, wo das passiert, und mir ist bewusst, dass das jetzt leichter gesagt ist als getan, erstmal ist das eine Haltungsfrage, die ich einnehme. Also erstmal ist es die Frage, gehe ich in eine wohlwollende, liebevolle Haltung innerlich und sage, mein Kind, ich weiß, du kannst das jetzt gerade nicht anders ausdrücken und ich nehme dich an mit dem, wie du bist. So. Oder bin ich eben ganz schnell in diesem, oh Gott, wir haben alle was falsch gemacht und du bist falsch und ich bin sowieso auch falsch und ich habe das, ne, also diese Scham ja überhand nehmen lassen oder diese Schuldgefühle, die dann auch aufkommen und die aber auch liebevoll anzunehmen und zu sagen, ja, okay, ich habe die. Und erstmal diesen Schritt zu gehen, in diese liebevolle Haltung umzuswitchen und zu sagen, also wir haben ja auch immer gern dieses Eisbergmodell, zu sagen, okay, dieses Verhalten des Beißens, des Kratzens, des Hauens ist nur die Mini-Mini-Spitze über der Wasseroberfläche, das Verhalten, das sich zeigt. Und darunter ist einfach ganz viel, was wir nicht sehen können oder sich vielleicht ausdrückt, aber was da drunter ist, was wir oft übersehen. Das sind Gefühle, das sind unerfüllte Bedürfnisse, das sind vielleicht Grenzen, die überschritten wurden. Und da ist es so wichtig, Tiefsee zu tauchen und erstmal in so ein, einerseits in diesen Modus zu kommen, okay, das ist nur die Spitze des Eisbergs, du kannst es nicht anders ausdrücken und ich benenne vielleicht eher Gefühle, ich benenne Bedürfnisse und komme so in so eine wohlwollende Haltung. Das ist erstmal wichtig, damit ich eben als koregulierende Person präsent bin. Weil wenn ich mich von dieser Angst überwältigen lasse, dann kann ich für das Kind keine koregulierende Stütze sein, die es dann in dem Moment so sehr braucht. Weil Kratzen, Beißen, Hauen ist häufig auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Also das Kind ist überfordert, das Kind ist hilflos und es kann einfach gerade keine andere Kommunikationsstrategie anwenden und gerät dann in so eine Hilflosigkeit. Und deswegen ist es erstmal wichtig, da selber entspannt zu bleiben, auch wenn das leichter gesagt ist als getan, weil eben die Spiegelneurone auch transportieren, ob wir entspannt sind oder nicht. Und ein erregtes Gehirn neben einem erregten Gehirn ergibt vielfach erregtes Gehirn sozusagen. Und wenn ich aber ein entspanntes Gehirn schaffe durch eben diese inneren Sätze, die ich zu mir sage, durch diese wohlwollende Haltung, dann bin ich eben auch für das erregte Gehirn des Kindes auch hilfreich. Ne? Das ist so das Zweite. Das Dritte ist, dass wir wirklich Gefühle verbalisieren. Dass wir sagen, zum Beispiel Kratzen, Beißen, Hauen ist ja häufig auch Ausdruck von Wut und Ärger. Und dann sagen wir, eieiei, du scheinst dich echt ganz schön zu ärgern. Du bist richtig wütend gerade, ne? Du beißt mich, so wütend bist du. Und das ist auch wichtig, das zu verbalisieren und gleichzeitig natürlich zu schauen, dass ich mich schütze, ne? Also, dass ich zum Beispiel, wenn mein Sohn, der haut auch öfters, der ist jetzt fast 6, ja, und der haut immer noch, also der kann immer noch keine anderen Strategien anwenden, ja, und das ist in Ordnung, diese Impulskontrolle, die lernen Kinder wirklich erst, ja, in der Grundschule, ja, also das, da möchte ich auch wirklich Angst nehmen, dass Impulskontrolle rein aus neurobiologischer Sicht so früh gar nicht möglich ist. Also rein, das ist so ein bisschen, als würde man einem krabbelnden Kind sagen, lauf jetzt. Ne? Also wenn ich, das Gehirn ist einfach so, wie da die motorische Entwicklung nicht so weit ist, ist da die Gehirnentwicklung nicht so weit. Und ich sage immer gerne, wir überfordern Kinder, also wir unterfordern Kinder eigentlich viel zu häufig, aber wir überfordern sie, was die Impulskontrolle angeht. Die können das nicht. Also sie können es nicht. Ich kann so noch so oft sagen, macht es nicht, es wird trotzdem passieren, weil sie einfach die Kontrolle da nicht haben. Also dieser vordere Stirnlappen, der eben diese Impulskontrolle ausgebildet hat, die ist einfach noch nicht ausreichend ausgebildet. Von dem her und da auch dann wieder in diese Annahme zu kommen. Und bei meinem Sohn schütze ich mich dann eben mit einem Kissen oder so. Dann mache ich ein Kissen zwischen mich und ihn und dann haut er eben auf das Kissen. Was ich häufig erlebe ist, es gibt ja häufig diese Empfehlung, dass man das Kind in ein Kissen separat reinschlagen lässt, ja. Und da ist meine Erfahrung, das klappt nicht, weil die Kinder wollen auf uns zielen, ne? Und zwar nicht, weil sie uns verletzen wollen, sondern weil sie das in Verbindung, sie wollen ihre Gefühle abreagieren, ihre Empfindungen und das können sie nur mit uns als Bindungsperson. Das heißt, sie wollen bei uns mit uns in Verbindung bleiben und deswegen klappt das mit dem, also tatsächlich wollen die oft uns treffen und dann ist ja auch diese Frage, empfinde ich das als eine Abwertung mir gegenüber oder sage ich, das ist eine Liebeserklärung, dass das Kind das genau bei mir zeigt. Und dann wirklich das Kissen dazwischen halten, versuchen sich selber zu schützen und gleichzeitig beim Kind zu sein und zu sagen, so sehr haust du, weil du echt gerade nicht weißt, wo du mit deinen Gefühlen hin sollst. Du bist so wütend. Ne? Und das ist der nächste Schritt. Und dann gibt es die Ebene der Bedürfnisse und die Bedürfnisebene, die ist immer ein bisschen komplexer, weil wenn ein Kind zum Beispiel beißt, dann kann Beißen ein Ausdruck von vielfältigen Bedürfnissen sein. Ne? Also Beißen kann Ausdruck sein von dem Bedürfnis Abstand und Distanz. Also mir ist es zu eng. Beißen kann der Ausdruck des Bedürfnisses sein, mir ist das alles zu viel, ich brauche Ruhe. Ne? Also eine Überforderung, Überreizung. Also dann wäre das Bedürfnis Ruhe und Entspannung. Beißen kann ein Ausdruck sein von Wut und Ärger, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Beißen kann ein Ausdruck sein von Liebe, Kontaktaufnahme, ich möchte Kontakt aufnehmen und so weiter. Also es gibt da ganz, ganz vielfältige Bedürfnisse, die dahinter stehen können. Und das ist natürlich dann herausfordernd, da zu beobachten, in welchen Situationen passiert das Und was möchte das Kind eigentlich ausdrücken damit? Was möchte es sagen? Wir haben gerade so viel erlebt auf diesem Jahrmarkt und ich weiß nicht, wohin mit meinen ganzen Erlebnissen. Und deswegen muss ich jetzt beißen, um diese Anspannung loszuwerden zum Beispiel, ne? Und dann könnte ich das dem Kind verbalisieren. Das war alles gerade viel zu viel für dich und jetzt möchtest du mich beißen. Und da kann ich natürlich auch versuchen, ein Kissen dazwischen zu packen, damit das Kind in das Kissen reinbeißen kann. Das heißt, immer versuchen, sich selber zu schützen und gleichzeitig annehmend beim Kind zu sein. Das vielleicht nochmal, um das jetzt etwas kurz abzuschließen oder abzurunden. Genau, das sind jetzt erstmal so Ideen.
Hast du noch ein Beispiel zum Thema Schreien? Also, weil da kam jetzt direkt, okay, muss ich das dann aushalten? Oder lässt du das Kind dann auch jetzt deinen Sohn zum Beispiel in ein Kissen schreien? Oder?
Also, wichtig ist, dass wir natürlich immer auch eine Rolle spielen in der Beziehung, ne? Also, das heißt nicht, dass wir jetzt alles irgendwie aushalten müssen oder sowas. Was natürlich der Fall ist, ist, dass wir als Erwachsene einen großen Vorsprung haben, was eben Bedürfnisbefriedigung. Wir können besser unsere Bedürfnisse aufschieben. Wir können uns besser regulieren. Wir können Impulse kontrollieren. Ne? So, und das können die Kinder halt nicht. Das heißt, auf der einen Seite zu sagen, sie können das dann wirklich nicht unterbinden an vielen Stellen. Ja, das heißt, dann braucht es eine Kanalisation. Also sozusagen, ich kanalisiere dieses Bedürfnis zu schreien woanders hin. Also zum Beispiel, ich mache dann sowas wie: Boah, du hast so eine Anspannung in dir und du willst so laut schreien. Stopp, hier ist mir das zu laut. Ich halte das nicht mehr aus. Du kannst jetzt in den Keller gehen und wir machen da einmal das Licht an und die Tür zu und du kannst mal so richtig laut schreien, wie du magst. Das heißt, versuchen, es ist nicht immer so leicht, aber versuchen statt dieses Nein, nicht, stopp, du darfst nicht, eher versuchen, ja, du kannst das hier sozusagen, also an einer anderen Stelle, ja, so, oder hier ist mir das zu laut, ihr könnt jetzt rausgehen und draußen eine Runde rennen, ne? So, also da kommt es natürlich auch auf das Kind an, oder ich übernehme die Verantwortung und sage, das ist so viel Anspannung in diesem Kind, weil der Jahrmarkt so aufregend war und kleine Seitinformation, das hängt wirklich so, so stark, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich dazu, so, so stark von dem Temperament des Kindes ab, wie stark es das ausdrückt oder nicht, also wie sensibel auch das Gehirn für Reize ist, ne? Also ein Jahrmarkt kann für ein hochsensibles Kind unglaublich belastend sein, was dann irgendwie raus muss. Und dann habe ich die Verantwortung als erwachsene Person und sage, okay, in dir ist so viel Anspannung, das heißt, ich meckere jetzt nicht nur, sondern ich sage, wir gehen jetzt noch einmal in den Wald, ne? Zum Beispiel. Oder überlege mir andere Möglichkeiten, wie das Kind zur Entspannung kommen kann. Das kommt auch aufs Kind an. Hilft ein Hörbuch, hilft Puzzeln, ne? So. Da kann ich dann überlegen, was kann ich jetzt mit dem Kind tun und es dahin leiten, sozusagen, um in eine Entspannung zu kommen. Was nicht möglich ist, ist, jetzt geh mal hoch und puzzel mal. So, das wird ein Kind nicht schaffen, ne? Sondern, dass ich an die Hand nehme, in die Führung gehe und sage, ich als erwachsene Person habe die Vermutung, dass dir das besser helfen könnte. So. Und ja, was ich auch machen kann, ist natürlich, es ist jetzt viel zu laut und dann überlege ich, was ist jetzt adäquat? Wenn jetzt ganz viele Kinder spielen und einen totalen Spaß haben und ich möchte denen das eigentlich gar nicht verbieten, dann kann ich auch sowas machen wie, ich kümmere mich um mich und setze mir Kopfhörer auf. Also dann ist es natürlich eine Abwägungssache. Gilt es jetzt auch darum, dem Kind deutlich zu machen, dass hier auch mehrere Personen sind und dass auch Empathie geübt werden kann und Rücksichtnahme? Ist das möglich? Oder möchte ich vielleicht das auch gar nicht unterbinden? Wobei das bei dem Schreien ja meistens dann um Wutschreien geht und Ärgerschreien. Und da ist nochmal eine Sache für mich ganz wichtig, auch bei kleineren Kindern, dass wenn es Schreien ist aufgrund von Wut und Ärger, dann ist es unglaublich wichtig, dass wir das Kind tatsächlich nicht alleine lassen damit. Ich weiß, dass es noch häufig so passiert, dass dann gesagt wird, geh auf dein Zimmer oder geh jetzt mal irgendwie in einen anderen Raum. Und Kleinkinder tatsächlich das nicht schaffen und nicht können, sich selber zu regulieren. Das ist das, was ich vorhin mit den zwei entspannten Gehirnen erklärt habe. Kinder können sich nicht alleine regulieren. Das heißt, wenn es Schreien und also Kreischen aus Wut und Ärger ist, aus Überforderung, weil einfach frustrierende Situationen in der Kita waren oder was auch immer, dann ist es total wichtig, dass ich mir dafür Zeit nehme, damit das Kind da einen Regulationsort hat, wo es das Erlebte integrieren kann und somit wieder in Entspannung kommen kann, weil sonst bleibt es damit allein und der Stress bleibt im Kind.
Also es geht auch konkret darum, höre ich jetzt auch raus, mir selber als erwachsene Person zu überlegen, welche Alternativen kann ich dem Kind auch bieten, seine Emotionen, sein Gefühl eben Raum zu lassen. Aber auch, und das finde ich total wichtig, weil ich finde, bei Bedürfnisorientierung wird häufig missverstanden, so ich muss als Elternteil alles aushalten. Nee, darum geht's nicht, sondern
Fall.
Genau, das höre ich öfter, dass ich das Gefühl habe, das wird so falsch verstanden, sondern ich darf ja genauso, das Kind darf sein Bedürfnis zu beißen, zu schreien rauslassen, aber ich darf genauso auf mein Bedürfnis achten, inwiefern kann und muss ich das gerade aushalten und welchen Mittelweg gibt es?
Genau, also es ist ganz, ganz wichtig, dass ich abwäge, ist das möglich, ja? Weil wenn Kinder wirklich in so einem Beißen, Schreien sind und wirklich keine Regulation möglich ist im vorderen Gehirnlappen sozusagen, dann kann ich, also dann brauche ich nicht irgendwie, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, auf das Kind einquatschen, ja? Also das wird eh nicht ankommen. So, gleichzeitig ist es natürlich total wichtig, dass das Kind lernt, da gibt's ein Gegenüber und das will was anderes und das kommt jetzt natürlich sehr stark aufs Alter an. Und das Kind darf auch frustriert sein und darf traurig sein, ne? Und also das ist ja auch häufig in der Bedürfnisorientierung, dass dann alles getan wird, dass das Kind auf keinen Fall mehr weint und auf keinen Fall mehr frustriert ist. Und das ist nicht so. Das Kind darf frustriert sein, darf traurig sein, darf wütend sein. Ich sag immer gerne, du bist wütend, du ärgerst dich. Ja, das ist in Ordnung. Stopp, der Tisch bleibt stehen. Oder der Stuhl bleibt stehen. Ja, also es gibt sozusagen eine Gleichzeitigkeit von, das darfst du nicht. Ja, aber die Wut ist okay. Ne? So. Und da gibt es noch ein zweites Missverständnis in der Bedürfnisorientierung. Du hast jetzt gesagt, das Bedürfnis nach Beißen und das ist kein Bedürfnis. Also Beißen ist kein Bedürfnis, sondern das Beißen ist eine Strategie, um sich ein Bedürfnis dahinter zu erfüllen und einen Ausdruck von Gefühlen zu geben. Ja, es ist eine Strategie, um den Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Das heißt, das Beißen an sich ist nur eine Strategie. Und das ist wichtig, dass wir da natürlich nach und nach den Kindern zeigen, das ist eine Strategie, die geht nicht. Ja, du hast ein Bedürfnis, das Bedürfnis und das Gefühl erkenne ich an und die Strategie ist Mist. So, ja, also das kann ich ja auch in aller Liebe tun. Ja? Die Frage ist nur, ist das Kind zugänglich oder nicht? Das heißt, ich kann dann auch im Nachhinein, je nach Alter, sagen, wenn das Kind wieder ansprechbar ist, dann sagen, du, beißen finde ich richtig doof, das weißt du auch, ne? So, und das wissen die Kinder meistens auch. Was könnten wir denn sonst machen, wenn du so, so wütend bist? Dann schreist du vielleicht, ne? Dann ist vielleicht Schreien erstmal eine nächste Strategie, die dann eher hilfreich ist. Oder also sozusagen schon dem Kind vermitteln, die Strategie, die ist nicht in Ordnung, die ist nicht sozial angemessen. So. Nur gleichzeitig braucht es auch die Akzeptanz dafür, dass ein bestimmtes Verhalten einfach in einem bestimmten Alter nicht anders machbar ist dann. Ne? So. Also es braucht beides. Und das kommt jetzt natürlich sehr auf das Kind an, auf das Alter. Ja, deswegen beides sagen, stopp, der Mund bleibt zu. Aha, du möchtest Kontakt aufnehmen. Guck mal, du kannst fragen. Soll ich dir helfen? Soll ich mitkommen? Komm, wir fragen. Stopp, der Mund bleibt zu. Ne? So, also eine positive Sprache. Und genau. Wir gehen wieder hin. Ich kann auch meine Hand dazwischen halten, ne, wenn es ein anderes Kind beißt. Stopp, Hand davor, der Mund bleibt zu. Und dann, jetzt gehen wir hin. Komm, wir gehen einmal fragen. Schau mal, du kannst sagen, darf ich mitspielen? Und dann wirklich auch wiederum zu sagen, es braucht wirklich, wirklich lange, bis neue Strategien im Gehirn verankert sind. Ja, also das heißt, wenn ich das einmal mache, dann darf ich nicht erwarten, dass das Kind das kann dann. Ne? Aber durch dieses Vormachen, durch eine neue Strategie, lernt das Kind natürlich auch Worte dafür. Weil häufig ist auch Beißen dann, wenn Kinder keine Worte dafür haben.
Also da braucht man als Elternteil viel Geduld, Durchhaltevermögen und ja auch Vertrauen in diesen Prozess zu gehen, ne? Also sich sicher zu sein, dass das der richtige Weg ist.
Ja, genau. Vertrauen ist ein wichtiges Stichwort, weil wir vertrauen ja auch, dass die Kinder laufen lernen. Das heißt, es gehört da schon auch ein bisschen Vertrauen dazu, dass das Kind das entwickeln wird. Natürlich nicht alleine, also indem es allein gelassen ist, sondern indem wir immer wieder sagen, stopp, der Mund bleibt zu. Wichtig ist zu vermeiden, zu sagen, nicht beißen. Da nochmal ein kleiner Ausflug in die negative Sprache. Ne? Negative Sprache heißt, das, was hauptsächlich als Information im Satz ist, das fokussiert das Gehirn. Also nicht beißen, fokussiert beißen. Und dann eher zu fokussieren, was will ich denn haben? Ne? Und die Königsdisziplin ist sozusagen zu sagen, stopp, aha, du ärgerst dich, ah, das Bedürfnis ist Kontaktaufnahme, okay. Also stopp, der Mund bleibt zu, wir gehen jetzt fragen. Ne? Dann wäre sozusagen das Beißen gar nicht Thema, sondern wir gucken, was ist konstruktiv, was können wir tun. Aber das braucht auch lange Zeit, so eine Übersetzungsphase, wo ich beobachte, um was geht's denn eigentlich. Ne?
Jetzt haben wir ja schon viele Beispiele gehört, was so die Eltern-Kind-Thematik angeht. Und ich habe mich jetzt gerade sofort gefragt, ja, du hast es gerade ganz kurz angeschnitten, wenn das in Bezug auf andere Kinder geschieht. Also sowohl Geschwisterkinder als auch in der Krippe oder in der Kita, da kommt ja dann auch der Schamaspekt für die Eltern hinzu. Wie kann ich da konkret reagieren? Kann ich da überhaupt was machen?
Ja, das ist ein echt schmerzhaftes Thema für viele Eltern, ne? Wenn das eigene Kind beißt. Meine Tochter hat auch gebissen, ja, und das ist mit unglaublich viel Scham verbunden und auch mit ganz viel Sorge, wenn es zum Beispiel in der Kita passiert, weil natürlich ganz viel Angst da ist, dass das Kind dann als eben Kind mit herausforderndem Verhalten abgestempelt wird, ne? Als Kind, was nicht richtig erzogen ist, was jetzt mal erzogen werden muss, oder ein Kind, was eben, ja, ich sag jetzt mal salopp, nicht so ganz richtig ist. So. Und das ist natürlich eine große, große Angst von Eltern. Und wenn ich dabei bin auf dem Spielplatz oder so, dann habe ich ja da immer noch die Kontrolle. Wenn das Kind in der Kita ist, dann habe ich ja selbst nicht mehr die Kontrolle auch, ne? Also das kommt ja dann auch noch dazu. Ja, und wenn ich mit auf dem Spielplatz bin zum Beispiel, muss ich einfach sagen, wenn das gerade eine Phase ist und das Kind beißt einfach, dann kann ich das nicht immer 100% kontrollieren. Natürlich kann ich versuchen, wenn ich eben schon weiß, mein Kind ist gerade, kann sich gerade nicht anders ausdrücken und es beißt dann schnell, dass ich dann eben beim Kind bleibe, in der Nähe, ne? Dass ich sozusagen das ein bisschen mehr auf dem Schirm habe und es nicht einfach alleine losziehen lasse, sozusagen, wenn ich eh weiß, dass demnächst ein anderes Kind verletzt werden könnte. So. Und dann eher beobachten, schneller da sein, wenn es zu Konflikten kommt unter Kindern zum Beispiel. Und wenn dann ein Beißen droht, zu sagen, stopp, ne, das, was wir gerade besprochen haben, stopp, aha, du möchtest die Schaufel haben, ne? So, guck mal, da ist noch eine andere Schaufel. Also sozusagen wieder Strategien an die Hand zu geben, wieder zu üben, was anderes zu verwenden. Und dann gibt es natürlich den Moment, dass es doch passiert, wenn ich nicht dabei bin oder nicht mitkriege, ne? Und da auch wieder in die Selbstanbindung gehen, zu sagen, okay, ich schäme mich jetzt dafür vielleicht. Ich nehme mich damit an, ne? Also ich selber gehe da nicht in den totalen Selbstzweifel, ne? Dann bin ich auch fürs Kind nicht mehr so verfügbar. Und zu sagen, mein Kind kann das gerade nicht anders, ich nehme mich an, ich nehme mein Kind an, es ist einfach gerade keine andere Strategie vorhanden. So. Und dann natürlich kann ich dann zum Beispiel zum anderen Kind hingehen, das andere Kind trösten, ich kann gucken, wo die Eltern sind, ich kann selber mich entschuldigen dafür, ne? Was ich auf keinen Fall machen sollte, ist, das Kind zu zwingen, sich zu entschuldigen, ne? Weil es einfach sein Bestes gegeben hat, es ist gerade das Beste, was es einfach geben kann. Und was ich natürlich machen kann, um Empathie zu erzeugen beim Kind, ist eben dann das andere Kind trösten. Vielleicht mag das Kind auch mit trösten, ne? Also vielleicht auch mal streicheln, so, aber auf keinen Fall erzwingen, weil dann gerät das Kind dann auch in so ein Schamempfinden.
Es ist echt gar nicht so einfach, aber ich finde, wenn du es jetzt so beschreibst, hast du auf jeden Fall jetzt auch Strategien den Eltern mitgegeben, da wenigstens ja zu schauen, wie kann ich beim nächsten Mal, wenn das vorkommt, ne, oder wenn ich von der Kita konfrontiert werde, hör mal, dein Kind hat gebissen, reagieren und ja.
Ja, also ich finde es auch wichtig, dann mein Selbstbewusstsein auch zu behalten und zu sagen, zum Beispiel das Kind wurde gebissen und ich gehe zu den Eltern direkt hin und sage, meine Tochter hat gerade ihr Kind gebissen. Es tut mir wirklich leid, sie kann das momentan einfach nicht anders. Ne? Also sozusagen wirklich für mich und mein Kind einstehen und sagen, das ist so und nicht, weil ich was falsch gemacht habe, sondern es gibt unzählig viele Kinder, die beißen in dem Alter, also im Alter von ja so 18 Monate bis 3 Jahre oder bis ne, 2,5, das ist so typisch, ja, also das ist nicht, mein Kind ist nicht das Einzige, da gibt es ganz viele, das hängt einfach, wie gesagt, von den neuronalen Voraussetzungen ab, ob die Amygdala einfach viel größer ist bei dem Kind, also das sozusagen viel größeres, heftigeres Gefühlsempfinden bei so Reizen von außen entstehen als bei anderen Kindern, ne? Also das ist einfach eine Frage von Reiz, also von Wahrnehmungsverarbeitung. Wie gut kriege ich das verarbeitet? Und da wirklich dann auch für sich einzustehen und zu sagen, ja, das ist gerade bei meinem Kind so. Und ich bin dabei und ich versuche, andere Strategien zu üben. Und jetzt gerade geht's nicht anders, das tut mir leid. So, ne? Und aber für da nicht in die Selbstzweifel zu kommen, sondern in ein bewusstes damit umgehen, sozusagen.
Ja. Und ich glaube, also ich kam jetzt gerade noch mal gedanklich auf das Thema Geschwisterkinder, wenn das ältere Kind meinetwegen das jüngere beißt. Das stelle ich mir als Elternteil, also da muss ich so gut mit mir verbunden sein und in meinem Selbstbewusstsein bleiben, um beiden Kindern gerecht zu werden, dem Kind, was gebissen wird und das Kind, was eben die Strategie beißen gerade anwendet.
Richtig, also da ist es ganz, ganz wichtig, in so Konflikten unter Kindern wirklich auch nicht in Täter-Opfer zu denken, sondern in jeder gibt gerade sein Bestes und beide sind gerade vielleicht in Not und dann ist es aber manchmal auch eine echte Überforderung, beide gleichzeitig zu trösten, dann weinen bei vielleicht noch beide am Ende und da zu sagen, also die Haltung ist da das Entscheidendste. Ne? Also die Haltung von, ich denke nicht in Täter und Opfer, sondern ich nehme dich an oder ich tröste dich, der du gebissen wurdest, weil du bist verletzt und das tut dir weh und ich nehme dich an und ich tröste dich, weil du gerade so vielleicht auch eine Scham empfindest und genau weißt, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist und es eigentlich gar nicht anders konntest. Und ich tröste dich auch, weil du bist gerade auch in Not gewesen. Ne? So, und da ist die Haltung das Entscheidende, auch wenn ich gar nicht gleichzeitig sofort beide trösten kann. Vielleicht nehme ich wirklich beide gleichzeitig auf den Schoß. So, aber das ist ja auch immer eine Frage von Ressourcen, die man selber hat, ja. Und auch wenn ich dann selber verzweifelt bin und gerade nicht mehr ganz ruhig reagieren kann, dann auch da mit mir selber freundlich zu bleiben und mit mir selber ein Mitgefühl zu haben, wenn das in dem Moment nicht anders ging, und gleichzeitig zu üben, eben nicht zu verurteilen, ne? Sich selber nicht und auch das Kind nicht, was beißt. Ja. Und was eine Sache, die noch wichtig ist vielleicht, kratzen, beißen, hauen ist natürlich immer auch ein Ausdruck von innerem Gefühlsleben und wie gestresst jemand ist. Also deswegen finde ich schon in dem Zusammenhang auch wichtig, die Stressoren sich anzuschauen. Also was haben wir am Tag für Stress oder Stressoren und können wir vielleicht welche davon abbauen? Also sowas wie nach der Kita gehen wir immer noch zum Kindertouren oder nach der Kita gehen wir immer noch auf den Spielplatz und eigentlich merke ich, meinem Kind ist das alles viel zu viel und ich sag jetzt mal, nur ich möchte das oder so, da nochmal zu reflektieren, wie kann ich Stressoren abbauen, ne? oder muss vielleicht wirklich nicht noch der Besuch bei der Tante sein? Oder, ne, also da immer zu gucken, was will ich eigentlich und was braucht das Kind, um da zu reduzieren? Und es kann natürlich sein, dass wenn Kinder sehr viel beißen, kratzen und hauen, wenn sie von der Kita kommen, dass es ein Zeichen dafür ist, dass sie einfach, dass es ihnen in der Kita viel zu viel ist, dass sie das nicht mehr verarbeitet kriegen. Ja, also das ist wichtig zu beobachten, wie stark das ist. Und es kann auch, also ich will keine Angst machen, aber es kann auch Ausdruck davon sein, dafür sein, dass das Kind in einer Kita ist, in der es sich nicht wohlfühlt, in der es sich nicht reguliert, also in der es nicht genug reguliert wird. Und da einfach ein waches Auge zu haben, ja. Wie ausgeprägt ist das? Weil Frust, Ärger, angestaute Energie, die entlädt sich am Nachmittag durch solches Verhalten. Und dann ist es umso wichtiger, das anzunehmen und nicht auch noch zu bestrafen oder zu verurteilen.
Ja. Ich glaube, du hast da gerade einen super wichtigen Punkt gesetzt, auch gerade was das Thema Täter-Opfer, Täter-Opfer-Denken im Kopf des Elternteils angeht, weil ich glaube, der erste Schritt ist schon mal, das überhaupt loszulassen und da selber eine andere Sichtweise drauf zu bekommen. Und genau, wie du sagst, ein wachsames Auge auf die Stressoren des Kindes und die man vielleicht auch selber hat, ne? Das geht ja damit einher, man lebt ja einen ähnlichen Alltag. Trotzdem weiß ich nicht immer zu 100%, was in der Kita gerade Thema ist oder was da für eine Phase gerade herrscht. Und das ist, glaube ich, total wichtig, da bewusst hinzuschauen. Also gut, dass du das nochmal gesagt hast. Und jetzt habe ich noch gedacht, kann ich denn überhaupt vermeiden, dass mein Kind damit anfängt? Von dem, was ich heute hier mitgenommen habe, würde ich sagen, nein. Also ich kann es vorher nicht vermeiden. Ich kann, wenn das eigene Kind diese Strategie wählt, hat es die für sich, für diesen Moment gewählt, richtig?
Ganz genau. Also ich kann auch nicht als Eltern beeinflussen, ob ein Kind in der Kita beißt oder nicht. Also es gibt ja die Momente, dass wirklich Fachkräfte Eltern sagen, tu mal was, damit das Kind nicht mehr beißt in der Einrichtung. Und das ist einfach, das geht einfach nicht. Also ich kann zu Hause vielleicht ein bisschen Stress reduzieren. Der Stress, der aber entsteht, ist aber dann in der Kita. Also der ist ja vor Ort. Und da ist dann die Frage, wie gestresst ist ein Kind, ist die Frage in der Kita. Also kann ich in der Kita als Fachkraft gewährleisten, dass das Kind ausreichend koreguliert wird? Also, dass es sich beruhigen kann, dass es Körperkontakt hat womöglich, um Stress abzubauen, dass es ausreichend getröstet wird, dass es gesehen wird mit den Gefühlen, die entstehen, oder muss es die Gefühle immer wieder in sich reinfressen, ne? Also muss es die immer wieder wegdrücken und immer wieder irgendwie nur funktionieren? Wie laut ist der Stresspegel, ne? Also gibt es die Möglichkeit, also ich weiß, dass es natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen immer nur bedingt möglich ist, aber das ist die Verantwortung und die Aufgabe der Fachkräfte, vor Ort zu schauen, was notwendig ist, um das Beißen zu verringern. Und da braucht es einfach auch einen gute Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachkräften. Und da würde ich tatsächlich darauf achten, wie berichten Fachkräfte über das Beißen des Kindes. Ne? Also ist es so, dass sie das Kind als Opfer, als Täter beschreiben? Ist es so, dass den Eltern gesagt wird, sie sollen das verändern, oder übernehmen sie die Verantwortung dafür und begleiten das Kind wohlwollend? Und also was erzählen sie? Ja, das ist schon echt total wichtig. Wenn das merkt man relativ schnell, welche Haltung Fachkräfte gegenüber Kindern dann haben. Und wenn sie dann eine defizitäre Haltung haben, die wirklich heißt, das Kind ist das, was unsere Gruppe sprengt, so, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie das wenig feinfühlig begleiten. Und das macht natürlich dann den Kindern noch mehr Druck und noch mehr Stress, was dann zu Hause noch mehr Beißen, Kratzen und Schreien hervorruft. Und da kann es unter Umständen passieren, dass auch einfach entschieden werden muss, dass ein Kind viel weniger in die Einrichtung geht, eine Einrichtung wechselt oder sonstiges. Aber für eine bestimmte Art eine Qualität von Hauen, Beißen, kann auch wirklich normal sein. Ja, also mein Sohn, wie gesagt, der meistens, wenn ich ihn von der Kita abhole, obwohl wir eine echt tolle Kita haben und er dort richtig zufrieden ist, das Erste, was er macht, ist meistens mich erstmal boxen von allen Seiten, ne? Weil man kann sich das vorstellen wie so ein Oh, ich habe den ganzen Tag geguckt, dass ich auf alle Regeln geachtet habe. Ich habe den ganzen Tag, also man kann sich das wie so ein Kooperationskontingent vorstellen, ne? Also Kooperationskontingent ist so ein Glas mit Kugeln drin und am Ende sind die Kugeln alle. Immer wenn ich mache, was die Erwachsenen wollen, was gerade dran ist in der Struktur, dann gebe ich eine Kugel ab. So, weil ich mache dann immer sozusagen, was andere wollen und ich kann ja dann nicht loslassen. Und dann passiert genau das, wenn die Eltern reinkommen, ist es so dieses zack und jetzt kann ich loslassen. Ne? So, und dann manche fangen an zu weinen, manche fangen an zu hauen, manche wollen schnell auf den Arm. Ne? So, und jetzt kann ich entspannen und jetzt kann ich loslassen. Und das ist tatsächlich dann seine Art der Regulation, indem ich logischerweise angespannte Frustrationsenergie durch Boxen rauslasse. Ne?
Ja, richtig, richtig gut. Du hast es sehr gut gerade auf den Punkt gebracht, worum es dabei geht. Und ich merke gerade, ich habe gar keine Fragen mehr, weil du so viele Hintergründe dazu erklärt hast. Also ich bin so dankbar, dass du bei uns im Podcast warst und hätte jetzt abschließend einfach noch die Frage, ob es irgendwas gibt, was bei diesem Thema aus deiner Sicht sonst ganz wichtig noch ist, Eltern jetzt mit auf den Weg zu geben. Oder aber auch Fachkräften, da bist du ja auch gerade noch kurz drauf eingegangen. Finde ich auch super wichtig, seine eigene Haltung zu hinterfragen zu dem Thema. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, zu benennen?
Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich gesagt. Vielleicht möchte ich wirklich einfach nur bestärken, zu sagen, steht für euer Kind ein, euer Kind gibt das Beste und ihr habt auch nichts falsch gemacht. Das ist, liegt nicht an der Erziehung, ob ein Kind beißt, haut oder sonstiges. Natürlich dürfen wir nicht laissez-faire sein, indem wir sagen, ach ja, das darfst du immer und überall. Ne? Also wir dürfen uns und sollten uns zeigen, was das mit uns macht, gleichzeitig wirklich in eine annehmende Haltung zu kommen, die wohlwollend ist, die sagt, ja, momentan geht's nicht anders und ich nehme dich an, wie du bist. Das ist das Wichtigste an Botschaft für das Kind. Und auch zu sagen, versucht nicht zu vergleichen mit anderen Kindern. Euer Kind ist so, wie euer Kind ist, weil es einfach mit dem Material, sag ich jetzt mal, mit dem es auf die Welt kommt, einfach so anders ist als das Kind nebendran. Und manchen Kindern fällt es eben schwerer, die Reize, die reinkommen, zu verarbeiten im Gehirn als anderen Kindern. Und das eine ist nicht weniger richtig als das andere. Und ins Vertrauen zu kommen, dass diese Strategien sich abbauen werden und sozusagen die kontrollierteren, also wenn das Gehirn, das denkende Gehirn mehr ausgebildet ist, dass die sich entwickeln werden.
Lea, vielen, vielen Dank. Ich bin super dankbar, dass du heute bei diesem, wie wir ja schon festgestellt haben, sehr schambehafteten und schweren Thema häufig uns so gut hier abgeholt hast und so viele Hintergründe gegeben hast. Und ich bin richtig gespannt auf das Feedback der HörerInnen und würde sagen, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es war schön hier.
Bis dann.
Tschüss.
Das war der heutige Podcast zum Thema Beißen, Schreien, Kratzen. Wie reagiere ich bei herausforderndem Verhalten des Kindes? Und ich bin noch ganz erfüllt von all dem, was Lea gerade gesagt hat und mit uns geteilt hat. Und was für mich ganz klar im Kopf geblieben ist, ist das Thema Vertrauen, dass ich darauf vertraue, dass das Kind eine andere Strategie entwickeln wird und kann, wenn ich das Ganze gut begleite. Ich bin natürlich jetzt super gespannt, was ihr zu der heutigen Podcast-Folge sagt, was ihr daraus für euch mitnehmt, ob ihr Leas Tipps auch schon umsetzen möchtet. Und ja, wenn ihr mögt, schreibt mir doch super gerne. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun über Apple Podcasts oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst.